bis 22 Uhr.
NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg.
Mit Philipp Kaute. Guten Abend. Hamburger Senat muss Mietpreisbremse erneut auflegen. Behörden zeigen Verständnis für G20-Kritik in der Schanze. Russland besiegt bei Fußball-WM Saudi-Arabien 5:0. Das Wetter. Morgen meist sonnig bei 25 Grad.
Es tut mir sehr leid und ich bedauere sehr, dass es diese Entscheidung gibt.
Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld entschuldigt sich für eine Panne mit weitreichenden Folgen. Die Mietpreisbremse ist unwirksam, weil der Senat sie nicht öffentlich begründet hat. Das entschied das Hamburger Landgericht im Fall eines Mieters aus Altona. Nun will der Senat zügig nachbessern. Reinhard Postelt.
Eigentlich ist Hamburgs Mietpreisbremse laut Gericht nur bis zum vergangenen September unrechtmäßig. Dann erst stellte der rot-grüne Senat die Begründung der Preisbremse ins Internet. Doch Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld will nach der Schlappe nun auf Nummer sicher gehen.
Wir werden eine neue Mietpreisbegrenzungsverordnung für Hamburg erlassen und für Klarheit für die Zukunft sorgen.
Schon am Dienstag will der Senat eine Neufassung der Mietpreisbremse beschließen. Die Senatorin betonte, es tue ihr leid, die Hamburger nicht optimal vor ungerechtfertigten Mieten geschützt zu haben. Hamburgs Mieter hätten das Nachsehen, kritisiert der Chef des Mietervereins zu Hamburg, Sigmund Schüchler.
Die ganze Rechtsunsicherheit hat natürlich dazu geführt, dass sehr viele Mieter von ihren Rechten keinen Gebrauch gemacht haben, weil sie kein Risiko eingehen wollen.
Das erkläre die geringe Zahl an Klagen gegen die Mietpreisbremse. Der FDP-Bauexperte Jens P. Meyer spricht von einem Armutszeugnis des Senats. Er hält die Preisbremse insgesamt für falsch, weil sie keine neuen Wohnungen schaffe.
Der Streit über die Asylpolitik wird zur Zerreißprobe für die Unionsparteien und die Große Koalition insgesamt. Während CSU-Chef Horst Seehofer Flüchtlinge in bestimmten Fällen schon an der Grenze abweisen will, hält CDU-Chefin Angela Merkel an einer europäischen Lösung fest. Aus Berlin, Christoph Schelt.
Bundeskanzlerin Merkel sagte nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder am Abend, sie halte die Zurückweisung von Flüchtlingen nicht für das richtige Mittel. Sie werde sich in den nächsten 2 Wochen um bilaterale Vereinbarungen bemühen, mit dem Ziel, dass der Asylantrag von Geflüchteten in dem Land bearbeitet wird, in dem er zuerst gestellt wurde. Die CSU will so lange nicht warten. Landesgruppenchef Dobrindt hatte heute angekündigt, der CSU-Parteivorstand werde schon kommenden Montag beraten. Er könnte Bundesinnenminister Seehofer auffordern, Teile seines Masterplans zur Migration direkt umzusetzen. Und zwar die Teile, die nur im Kompetenzbereich des Innenministeriums lägen. Entscheidungen in Europa kämen langfristig oder manchmal gar nicht. Aber jetzt sei der Zeitpunkt erreicht, die Entscheidungen zu treffen, so Dobrindt. Der Alleingang wäre riskant, denn damit würde sich Seehofer gegen die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin stellen. Die Fallhöhe des Unionsstreits wird immer höher. Auch die dritte Partei der Großen Koalition hat inzwischen Gesprächsbedarf. Die SPD-Bundestagsfraktion hat für morgen früh eine Sondersitzung einberufen.
Fast 3 Jahre nach dem Fund von 71 erstickten Flüchtlingen in einem Lastwagen in Österreich hat ein Gericht in Ungarn die Schlepper verurteilt. Die 4 Hauptangeklagten müssen für 25 Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haftstrafen beantragt. Der Fund der Leichen an einer Autobahn im österreichischen Burgenland hatte im August 2015 international für Entsetzen gesorgt. Hamburgs Innensenator Andi Grote hat eine mangelhafte Kommunikation beim G20-Gipfel eingeräumt. Im Sonderausschuss der Bürgerschaft sagte er über die Ängste von Anwohnern im Schanzenviertel, die Menschen hätten sich alleine gefühlt. Annette van Kuverten.
Es geht um den Freitagabend während des G20-Gipfels. Über Stunden tobte ein Mob in der Schanze, die Polizei griff nicht ein. Das wäre zu gefährlich gewesen, so der damalige Einsatzleiter Hartmut Dudde.
Das ist natürlich ein kompletter Vertrauensverlust in unsere Richtung. Darf eigentlich überhaupt gar nicht passieren. Deshalb war es also wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, jede einzelne Meldung zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen, geht noch, geht nicht.
Einige Anläufe in die Straße Schulterblatt vorzudringen seien im Verlauf des Abends gescheitert. Bei jedem Versuch seien zahlreiche Polizeibeamte verletzt worden, so Dudde. Laut Jan Hieber, dem Leiter der Soko Schwarzer Block, waren die Aktivisten der Roten Flora den angereisten Gewalttätern nicht gewachsen.
Wir haben gesehen, dass es ein Szenario gegeben hat, was offensichtlich auch denjenigen Personen ein Stück weit ja aus der Hand geglitten ist, die das nicht mehr steuern konnten, als diese Gewaltspirale sich in Gang gesetzt hat.
Anwohner des Schanzenviertels hatten vor 2 Wochen kritisiert, dass sie sich während der Ausschreitungen im Stich gelassen fühlten.
Die Alsterschwimmhalle wird nach 45 Jahren umfassend saniert und erweitert. Dazu wird die Halle ab 2020 vier Jahre lang Baustelle und ist in dieser Zeit komplett geschlossen. Joachim Veretka.
Hamburgs größtes und bekanntestes Schwimmbad behält auch nach den Bauarbeiten seinen Charakter durch die Betonflügel. Sie müssen allerdings aufwendig saniert werden. Drinnen bleibt das 50-Meter-Becken erhalten. Neu entstehen ein 25-Meter-Warmwasserbecken und ein separates Sprungbecken. Nach dem Umbau wird sich die Wasserfläche um 600 auf 2000 Quadratmeter vergrößern. Hinzu kommen moderne Fitness- und Entspannungszonen. 60 Millionen Euro ist der Umbau Finanzsenator Andreas Dressel wert.
Jeder weiß, das ist auch ein Wahrzeichen dieser Stadt. Und das jetzt auch denkmalgerecht zu sanieren, dass wir dafür jetzt auch den Weg frei machen, glaube ich, ist eine sehr, sehr positive Nachricht.
Die neue Alsterschwimmhalle soll sportlicher ausgerichtet sein und ein Baustein der Aktion Active City. Hinzu kommt, dass man den Energiebedarf durch moderne Anlagen deutlich verringern will. In der vierjährigen Bauzeit stünden andere Hallenbäder als Alternative zur Verfügung, teilt Bäderland mit.
Im Handelsstreit mit den USA sind die angedrohten Gegenzölle der EU-Staaten jetzt beschlossene Sache. Die Mitgliedstaaten hätten die Liste einstimmig angenommen, hieß es aus Brüssel. Betroffen sind US-Produkte wie Jeans, Erdnussbutter und Motorräder. Die EU reagiert damit auf die erhöhten US-Zölle auf Stahl und Aluminium. Airbus stockt die Produktion seines Erfolgsmodells A320 in Hamburg massiv auf. In Finkenwerder ist deshalb eine vierte Fertigungslinie eröffnet worden. Dietrich Lehmann.
40 Maschinen aus der A320-Familie rollen künftig in Hamburg vom Band. So viel wie an keinem anderen Airbus-Standort weltweit. 6.000 Bestellungen hat Airbus in den Büchern. Die Nachfrage ist ungebrochen für den Brot- und Butterflieger des europäischen Flugzeugbauers. Deshalb wurde innerhalb weniger Monate in einer bestehenden Halle eine neue Montagelinie aufgebaut mit wegweisender Computertechnik, so Klaus Röwe, Chef des A320-Programms.
Das kostet keine Arbeitsplätze, es werden mehr Arbeitsplätze, weil die vierte Linie ist in erster Linie mal ein Kapazitätsanstieg. Und natürlich ist es auch ein Anstieg in der Qualifikation der Mitarbeiter.
Probleme gibt es hingegen beim A320neo. Zurzeit parken auf dem Gelände in Finkenwerder mehrere Dutzend Maschinen wegen Triebwerksproblemen. Inzwischen aber erfüllen die beiden externen Hersteller alle Vorgaben.
Also Ende des Jahres wollen wir die Parkplätze leer haben. Da sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Wege.
Ob Airbus von den Triebwerksherstellern Schadenersatz fordert und falls ja, in welcher Höhe, dazu wollte sich Airbus-Manager Röwe nicht äußern.
Verbraucher haben künftig mehr Rechte, wenn sie juristisch gegen ein Unternehmen vorgehen wollen. Der Bundestag hat sogenannte Musterprozesse zugelassen. Das Gesetz sieht vor, dass Verbände die Interessen von Privatleuten vor Gericht vertreten. Somit müssen nicht Privatleute selbst gegen ein Unternehmen prozessieren. 80.000 Fans im Fußballstadion und Milliarden Fernsehzuschauer weltweit. Im Luschniki-Stadion in Moskau hat die Fußball-Weltmeisterschaft begonnen. Erst gab es eine Eröffnungsfeier und dann gewann Gastgeber Russland das Auftaktspiel deutlich mit 5:0 gegen Saudi-Arabien. Aus Moskau, Florian Winkler.
Ein perfekter WM-Auftakt und eine neue Euphorie. Besser hätte es für Gastgeber Russland kaum laufen können. Trainer Stanislav Tscherchesow war überwältigt und freute sich einfach über die von seinem Team entfachte Begeisterung im Land. Präsident Putin, der das Turnier eröffnet hatte, gratulierte dem 54-Jährigen direkt nach Spielschluss per Telefon. Popstar Robbie Williams sorgte dagegen mit einem gestreckten Mittelfinger während seines Auftritts bei der Eröffnungsfeier für den ersten Aufreger. Wem die Geste galt, ist unklar. Nach einer intensiven Trainingseinheit in Vatutinki am Vormittag zeigte sich Nationalspieler Jerome Boateng optimistisch für einen Einsatz beim deutschen WM-Start. Die DFB-Elf spielt am Sonntag gegen Mexiko.
Nach dem Tod zweier Elefanten bei Hagenbeck will der Tierpark vorerst nichts an der Haltung der Herde ändern. Jede Veränderung der gewohnten Abläufe bedeutet zusätzlichen Stress für die Tiere, teilte der Zoo mit. Innerhalb einer Woche waren zwei Jungtiere an der Viruserkrankung Elefantenherpes gestorben. In Hamburg ist die Zahl der Badetoten deutlich zurückgegangen. Laut DLRG ertranken in Flüssen und Seen im vergangenen Jahr 5 Menschen. Im Jahr davor waren es noch 22. Wegen des guten Wetters drohen in dieser Saison aber wieder steigende Zahlen.